Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 45. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Heute mit fast 400 Anmeldungen. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 44 Videos und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die wie bekannt jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Wir zeichnen also wieder auf, auch Ihre Kommentare und Fragen werden wie immer aufgezeichnet und bleiben auf ewig erhalten. Unser heutiges Thema lautet: Der Wirtschaftsprüfer als Schwert des Aufsichtsrats. Enthüllen, bewerten, handeln, die Macht der Prüfung. Mit unserem heutigen Gast, Herrn Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Professor Dr. Klaus-Peter Naumann. Herzlich willkommen, Herr Professor Naumann. Wie geht es Ihnen?
Guten Tag, Herr Ruther. Danke, es geht mir gut und ich freue mich auf eine spannende Diskussion jetzt.
Schauen wir mal. Es haben schon viele, habe ich aus dem Augenwinkel in den Kommentar geschrieben, heute ein besonders spannendes Thema. Aber zuerst mal, wer ist Professor Naumann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Professor Dr. Klaus-Peter Naumann, Jahrgang 59, war 22 Jahre vom 1. Januar 2002 bis zum Ende des letzten Jahres Vorstandssprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, liebevoll IDW genannt. Er studierte von 1978 bis 1983 Betriebswirtschaftslehre an der Uni Münster, schloss sein Studium als Diplomkaufmann ab, begann dann als wissenschaftlicher Angestellter bei der Uni Münster im Prüfungsamt für wirtschaftliche Prüfungen und am Institut für Unternehmensrechnung und Besteuerung unter der Leitung von Dietrich Börner. Seine Dissertation lautete über das sexy Thema die Bewertung von Rückstellungen in der Einzelbilanz nach Handels- und Ertragssteuerrecht. Muss man sagen, zu der Zeit ein ganz spannendes Thema noch. Da war noch vieles nicht geregelt und geklärt. Und selbstverständlich promovierte er zum Dr. Rerpoll. Sein Steuerberaterexamen legte er bereits 1990 ab, bevor er 1996 zum Wirtschaftsprüfer bestellt wurde. Seit 1989 arbeitete Professor Naumann dann für das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland und fungiert seit 2001, also relativ schnell, als Sprecher des Gesamtvorstandes. Die Tätigkeit hat er kurz mal unterbrochen, um bei der Schittag, schwäbischen Treuhand, heute liebevoll als EY bekannt, in Stuttgart eine praktische Prüfungstätigkeit auszuüben. Lieber Herr Professor Naumann, über 2 Jahrzehnte waren Sie das Gesicht des IDW in Deutschland. Seit circa 70 Tagen sind Sie in einer neuen Lebensphase. Für einige unserer Zuhörer, die noch nicht viel am Hut haben mit Wirtschaftsprüfern, versuchen Sie uns doch ganz kurz mal zu sagen, was ist das IDW und was ist der Unterschied zu dem anderen netten Kürzel WPK, der Wirtschaftsprüferkammer?
Ja, das IDW ist die, und das ist jetzt ganz wichtig, freiwillige Berufsorganisation des gesamten Wirtschaftsprüferberufs, ist ein eingetragener Verein, hat einen Organisationsgrad von über 80% aller zugelassenen Wirtschaftsprüfer, die also auf freiwilliger Basis Mitglied im IDW sind. Im IDW gibt es hauptamtlich Beschäftigte, rund 100 Vollzeitäquivalente. Wichtig ist aber zu sehen, dass über 500 herausragende Experten aus dem gesamten Beruf, aus allen Segmenten, aus allen Spezialisierungen, in denen man in diesem Beruf tätig sein kann, in den verschiedensten Gremien des IDW mitarbeiten. So gelingt es dem IDW dann eben, seinen Satzungszweck zu erfüllen, die Fachgebiete und die Weiterentwicklung des Wirtschaftsprüferberufs zu fördern. Muss man sich jetzt überlegen, was heißt das? Also das IDW bietet eine ganze Reihe von Unterstützungsleistungen unmittelbar für seine Mitglieder an. Zum Beispiel kann man sich beim IDW Fachanfragen beantworten lassen. Es leistet Aus- und Fortbildung in einem sehr großen Umfang für den Berufsstand. Und das wohl bekannteste für die Außenstehenden ist seine Facharbeit, insbesondere das Standard-Setting, sowohl im Bereich der Prüfung wie im Bereich der Rechnungslegung, als auch zum Beispiel im Bereich der Corporate Governance, im Bereich der Rechnungslegung, nicht nur mehr die klassische Finanzberichterstattung, sondern jetzt auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung. So hat das IDW jüngst eine Verlautbarung im Entwurf veröffentlicht, wie mit den ESRSen, den Reporting Standards für die Nachhaltigkeit, umzugehen ist.
Das sind die berühmten IDW-Stellungnahmen. Immer wenn der Wirtschaftsprüfer nicht mehr weiß, wie er es dem Kunden erklären soll, sagt er, ich kann auch nichts dafür. Da steht es, das IDW will das, dass wir das so machen.
Manchmal hat das IDW auch eine solche Funktion, dem Wirtschaftsprüfer draußen das Leben etwas leichter zu machen. Aber
ich sag mal, und wofür gibt es dann die Wirtschaftsprüferkammer, die WPK?
Die WPK ist anders organisiert als das IDW. Die WPK ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, also ist eine Selbstverwaltung, die in mittelbarer Staatsverwaltung tätig wird. Ein Wirtschaftsprüfer, der registriert ist, der zugelassen ist, muss Mitglied in der Wirtschaftsprüferkammer sein. Zum Teil überschneiden sich die Aufgaben von Wirtschaftsprüferkammer und IDW etwas. Aber die Wirtschaftsprüferkammer hat eben sehr stark auch die Aufgabe, den Berufsstand zu beaufsichtigen und zu kontrollieren. Die Wirtschaftsprüferkammer ist auch anders organisiert als das IDW. In der Wirtschaftsprüferkammer gibt es einen Vorstand, der aus Berufsangehörigen besteht, die ehrenamtlich tätig sind, und eine Geschäftsführung, die weisungsabhängig tätig ist. Im IDW haben wir ja dieses kombinierte Board-Modell, in dem ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte zusammenarbeiten und das Institut führen.
Ja. Jetzt haben Sie, wie gesagt, zumindest ein halbes Leben nicht nur diese Organisation geprägt, sondern auch diese Organisation haben Sie sicher auch geprägt. Was kommt jetzt, Herr Professor Naumann? Was machen Sie jetzt ohne IDW? Gibt es ein Leben danach? Auf was dürfen wir uns einstellen bei Professor Naumann in der Zukunft?
Also es gibt sicherlich ein Leben danach. Ich würde sagen, es gibt kein Leben ohne das IDW. Das lässt einen natürlich nicht los. Auch wenn ich da keinerlei aktive Rolle mehr habe, bleibe ich dem IDW und dem neuen Führungsteam dort natürlich sehr verbunden. Ich habe mir selbst verordnet, eine gewisse Abkühlung und einen Abstand gewinnen, bevor ich mich entscheide zu neuen Aufgaben. Das hat ganz gut angefangen. Die Frage ist, was wird jetzt kommen? Die gewonnene Freiheit und auch die damit verbundene Selbstbestimmung möchte ich mir schon gerne erhalten. Aber ich möchte natürlich mein spezifisches Know-how, das ich aufgebaut habe in der langen Zeit, auch gerne nutzbringend Dritten zur Verfügung stellen, sei es gegenüber dem Berufsstand, sei es gegenüber Unternehmen, sei es im Bereich von ehrenamtlichem Engagement, im Bereich gemeinnütziger Stiftung. Also ich kann mir da vieles vorstellen. Es gibt auch schon einzelne Ideen, aber ganz wichtig ist das, was ich eingangs sagte. Ich möchte mir das in Ruhe angucken, abkühlen und dann in Ruhe entscheiden. Und das wird sich dann so zum Ende des ersten Halbjahres irgendwann, denke ich, vielleicht etwas lichten. Bin neugierig auf das, was dann kommt.
Also das kann ich nur unterstützen. Das ging mir seinerzeit auch so, als ich aus dem großen Hamsterrad rausgegangen bin. Nicht jeder Verlockung und jedem Anruf erstmal folgen, erstmal liegen lassen und dann gucken, was macht. Auf der anderen Seite, wie Sie schon gesagt haben, Sie haben eine solche Expertise. Sie sind ja der geborene Aufsichtsrat und Beirat, was das Zahlenwerk angeht und Rechnungslegung und etc. etc. Und da bin ich mir sicher, da wird die ein oder andere Verlockung auf Sie zukommen. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, an der Stelle wieder meine Lieblingsfrage zum Warmwerden an uns alle. Heute habe ich eine ganz einfache Frage, die schwierig ist, wenn man nicht aus der Berufsecke Wirtschaftsprüfer kommt. Die Frage ist einfach, die kann man mit einer Zahl beantworten. Und die Frage lautet, wie viele Wirtschaftsprüfer gibt es Ende 2022 in Deutschland oder gab es Ende 2022 in Deutschland? Haben Sie da eine Vorstellung, wenn Sie nicht aus dem Berufsstand kommen? Also eine Zahl, 3, 2, 1 und ab damit in die Kommentare und drücken Sie auf den Sendeknopf. Ich warte mal noch einen Moment mit der Lösung, weil sonst schreiben wir zu viele die richtige Lösung rein. Erst wenn ich ein paar Zahlen sehe, also da hat sich jemand vertippt mit 150, 1500, 5000, 3500, 15.000, das ist, den kenne ich, der weiß, der kennt sich aus, 20.000, 5.000, also die Auflösung sage ich Ihnen, das kommt ja alles Zeitvergleich. Wenn ich richtig gegoogelt habe, zum 1. Januar 2023 war nach der Mitgliederstatistik der Wirtschaftsprüferkammer, und Professor Naumann hat ja gesagt, dass jeder zugelassene Wirtschaftsprüfer dort Pflichtmitglied sein muss, war 14.650. Von jung bis alt, alle registrierten Wirtschaftsprüfer 14.650. Und jetzt sind wir auch schon gleich bei unserem Thema, der Wirtschaftsprüfer als Schwert des Aufsichtsrates. Das hört sich ein bisschen nach Kampf an, aber so meinen wir das gar nicht, sondern wir wollten eigentlich hier mal darstellen, wie das Zusammenspiel und das Rollenverständnis ist. Und deswegen müssen wir uns auch vorher noch mal im Klaren werden, wo steht denn der Wirtschaftsprüfer in dem Konstrukt der Corporate Governance in Deutschland? Mit wem arbeitet er zusammen? Mit wem ist er verpflichtet? Mit wem sollte er nicht zusammenarbeiten? Und wer kann das besser beantworten als Professor Naumann? Also die Frage an Sie, wer ist Freund und wer ist Feind des Wirtschaftsprüfers?
Ich finde, das ist eine spannende Frage, Herr Ruther. Ich würde gerne mal allgemein anfangen und sagen, der Wirtschaftsprüfer übt einen freien Beruf aus und ist zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gesetzlich verpflichtet. Also ein Freund-Feind-Denken passt eigentlich nicht zu dieser Aufgabe des Berufsstands. Was Sie, glaube ich, ansprechen wollen, ist das Verhältnis des IDW, des Wirtschaftsprüfers zu den verschiedenen Adressaten seiner Arbeit, die es gibt. Und ich denke, der Wirtschaftsprüfer muss sich in dem Spannungsverhältnis der unterschiedlichen Interessen seiner Adressaten sachverständig und neutral bewegen und seine Rolle ausüben. Und das führt einen zu der Frage, was ist denn seine Rolle? Und ich glaube, dabei müssen wir auch unterscheiden zwischen der Berufsbezeichnung des Wirtschaftsprüfers und der spezifischen Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers als Abschlussprüfer. Als Abschlussprüfer prüfe ich Jahres- und Konzernabschlüsse einschließlich zugehöriger Lageberichte, ob die eine zutreffende Darstellung der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens vermitteln. Ich schaue mir dazu im Unternehmen auch das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem an. Bei börsennotierten Unternehmen schaue ich, ob die ein angemessenes Risikofrüherkennungssystem haben, das also bestandsgefährdende Entwicklungen früh erkennt. Was sehen wir an der Stelle schon? Die Aufgaben des Abschlussprüfers und des Aufsichtsrats überschneiden sich, aber die Aufgaben des Abschlussprüfers gehen deutlich weiter als die des Abschlussprüfers, weil der Aufsichtsrat hat ja die Aufgabe, die Geschäftsführung zu überwachen. Wir prüfen die Zahlen, die zugrunde liegenden Systeme und informieren die Adressaten über die Ordnungsmäßigkeit dieser Zahlen. Das heißt, wir unterstützen eine informierte Entscheidung der Entscheidungsträger, ohne dass wir selbst Entscheidungsträger sind. Und darauf kommen wir nachher natürlich nochmal zurück. Damit sind wir auch nur so wirksam wie diejenigen, die unsere Informationen erhalten und daraus dann die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen müssen.
Ja. Jetzt haben Sie ganz am Anfang gleich den wesentlichen Satz gesagt, der Wirtschaftsprüfer ist unabhängig, selbstständig in seinem Tun und in seiner Entscheidungsfindung. Das wird ja sehr oft bezweifelt, gerade in der Öffentlichkeit, weil man sagt, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und der Wirtschaftsprüfer wird ausgewählt und bestellt, also der Jahresabschlussprüfer ausgewählt und bestellt vom Unternehmen und auch von dem bezahlt. Wie kann er da unabhängig und selbstständig sein?
Also das fängt natürlich bei der Person und beim Charakter des einzelnen Wirtschaftsprüfers an, seinem Selbstbild, das er von sich hat. Und dieses Selbstverständnis des Wirtschaftsprüfers, mit dem er seinen Beruf ausübt, wird durch einen Regulierungsrahmen vorgegeben, der, glaube ich, für keinen anderen Berufsstand so eng ist wie für unseren. Und wir werden ja auch intensiv überwacht von verschiedensten Stellen. Wir sprachen vorhin über die Wirtschaftsprüferkammer. Wir haben natürlich auch die Überwachung bei den Prüfungen von Unternehmen von öffentlichem Interesse durch die APAS. Am Ende drohen uns Reputationsschäden und Haftungsfolgen, wenn wir unsere Aufgaben nicht erfüllen. Und dieses Rahmenwerk sichert also, dass wir die entsprechende Grundeinstellung mitbringen und unsere Aufgabe auch so erfüllen, wie der Gesetzgeber das vorsieht. Und wir haben natürlich selbst als Berufsstand daran auch ein originäres Interesse. Wir sind Vertrauensdienstleister und diese Aufgabe kann ich nur akzeptiert durchführen, wenn ich mich an diese Werte, diese Anforderungen auch halte.
Ja, für unsere Zuschauer, die noch nicht so fit sind, können Sie geschwind sagen, was die APAS ist, im Volksmund auch gerne Bilanzpolizei genannt?
Ja, wir haben zwei verschiedene Stellen. Wir hatten früher die Bilanzpolizei, das war die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung. Die konnte unter bestimmten Voraussetzungen und tat das manchmal auch stichprobenweise die Ordnungsmäßigkeit von Abschlüssen zusätzlich zur Abschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer untersuchen. Das ist eine Aufgabe, die seit dem Wirecard-Skandal bei der BaFin liegt. Die APAS ist die Abschlussprüferaufsichtsstelle. Das ist eine unabhängige Behörde, die Arbeit der Wirtschaftsprüfer als Abschlussprüfer überwacht, wenn diese Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen. Das sind alle börsennotierten Unternehmen, Banken, Versicherungen sind definiert als solche Unternehmen von öffentlichem Interesse. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, wollen wir eben nicht nur die Aufsicht durch die Kammer in der Selbstverwaltung, sondern durch eine vom Berufsstand vollkommen unabhängige Behörde, was auch das europäische Recht vorschreibt.
Ja. Das heißt, ein sogenannter Jahresabschlussprüfer eines großen Unternehmens kann damit rechnen, dass er entweder von der BaFin und oder von der APAS gefragt wird, ob er seine Arbeit auch entsprechend den regulatorischen Vorschriften erfüllt hat. Wir können jetzt nicht über alle grundsätzlichen Pflichten und Rechte sprechen eines sogenannten Jahresabschlussprüfers, der im Volksmund als Wirtschaftsprüfer bezeichnet wird. Aber lassen Sie mich vielleicht nachfragen nach so einem ganz bestimmten, ist das eine Pflicht oder ein Recht? Sie haben vorhin gesagt, es kommt wesentlich darauf an, was der Empfänger einer Nachricht des Wirtschaftsprüfers, was er damit macht. So, und da kommt natürlich immer sehr oft aus der freien Wirtschaft die Frage, hat der Wirtschaftsprüfer, der Jahresabschlussprüfer eine Pflicht und oder ein Recht, die Öffentlichkeit zu informieren? Weil Sie können ahnen, dass in den Kommentaren das Wort Wirecard schon öfters gefallen ist, bevor wir überhaupt zu diesen Themen kommen. Wir sind ja noch in der allgemeinen Warnwerte. Also Pflicht oder Recht im Verhältnis gegenüber der Öffentlichkeit?
Also der Wirtschaftsprüfer unterliegt zunächst einmal einer ganz strikten Verschwiegenheitsverpflichtung und er darf über seine Prüfung nur dort gegenüber Dritten berichten, wo dies gesetzlich geregelt ist. Das, ich glaube, bedeutsamste Instrument ist sein Bestätigungsvermerk. Indem er dann am Ende ein Testat abgibt zu der Frage, ist der von ihm geprüfte Abschluss ordnungsgemäß aufgestellt worden? Dieses Testat gibt er dem Unternehmen und das Unternehmen ist dann verpflichtet, dieses Testat mit seinem Abschluss zu veröffentlichen. Und damit informiert der Wirtschaftsprüfer dann über seine Arbeit die Öffentlichkeit. Das bezieht sich aber ausschließlich zunächst auf die Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses. Ansonsten berichtet der Abschlussprüfer über alles, was er feststellt, dem Aufsichtsrat. Das ist ja ein Unternehmensorgan. Gegenüber dem Aufsichtsrat gibt es also keine Verschwiegenheitsverpflichtung. Und wenn der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Abschlussprüfung oder sonst Unregelmäßigkeiten feststellt, dann ist er verpflichtet, hierüber den Aufsichtsrat zu informieren. Und bis zum Fall Wirecard war es so, dass damit die Informationsmöglichkeiten des Wirtschaftsprüfers gegenüber der Öffentlichkeit auch erschöpft waren. Wenn also der Aufsichtsrat die Mängel, die der Wirtschaftsprüfer ihm genannt hat, nicht abgestellt hat, hatte der Wirtschaftsprüfer keinerlei Möglichkeit, hierüber Dritte zu informieren. Das lag alles in der Entscheidungsgewalt des Aufsichtsrats.
Ja, lassen Sie mich da an der Stelle nochmal auch deutlich unterstreichen, der Jahresabschlussprüfer informiert den Aufsichtsrat.
Ja.
Nicht den Vorstand, nicht den Aktionär oder den Gesellschafter, sondern zuerst den Aufsichtsrat. Daher kommt ja auch unser Titel, der Wirtschaftsprüfer als Schwert des Aufsichtsrates, weil das Tandem ist, was zusammenarbeiten sollte.
Ja.
Wenn ihr sagt jetzt gerade schon, seit Wirecard gibt es etwas Neues. Was ist jetzt die Regel?
Also seit Wirecard gibt es die gesetzliche Verpflichtung des Abschlussprüfers, die zuständige Behörde über festgestellte Unregelmäßigkeiten zu informieren, die der Aufsichtsrat nicht abstellt. Wer dann die zuständige Behörde ist, das muss man sich im jeweiligen Einzelfall anschauen. Das kann mal eine Staatsanwaltschaft sein, das kann in regulierten Branchen die BaFin zum Beispiel sein. Wir haben also heute ein Ventil für den Fall, dass es in der Corporate Governance überhaupt nicht funktioniert, diese Missstände gegenüber einer externen Einrichtung anzuzeigen, die diesen Dingen dann weiter nachgehen muss. Ja. Wir als Wirtschaftsprüfer, das kommt noch mal ein bisschen jetzt zurück auf Ihre Frage, Herr Ruther, Schwert des Wirtschaftsprüfers. Wir sind eben nur so stark wie die Adressaten, die mit unseren Informationen umgehen. Wir selbst können als Wirtschaftsprüfer ein Unternehmen zum Beispiel nicht sanktionieren. Aber wenn wir heute sehen, dass ein Aufsichtsrat seinen Pflichten nicht nachkommt, dann haben wir die Möglichkeit und die Pflicht, eben diese behördlichen Stellen einzuschalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz gewaltiger Fortschritt, den wir in der Corporate Governance Struktur insgesamt in Deutschland nach Wirecard erzielt haben.
Ja, und ich möchte das nochmal unterstreichen. Sie haben es gesagt, es ist eine Pflicht, kein Recht. Das heißt, wenn der Jahresabschlussprüfer dieser Pflicht nicht nachkommt, ist er in der Haftung, sollte ein Schaden dadurch entstanden sein, durch dieses pflichtwidrige Verhalten. Bringt mich dann zu der Frage, der Wirtschaftsprüfer haftet also, ist aber in der Regel immer pflichtversichert. Ist das dann eine echte Haftung oder gibt es in der Praxis vielleicht eine Aushebelung einer Pflichtversicherung mit einem Oberwert?
Nun, Herr Ruther, wir müssen uns natürlich darüber im Klaren sein, wie jeder andere Beruf auch, kann und muss sich der Wirtschaftsprüfer sogar gegen Schäden, die er auslösen kann, versichern. Diese Versicherung von Haftungsansprüchen dient ja letztendlich auch dem Schutz der Adressaten, denn sie sichert, dass der Adressat dann seinen Haftungsanspruch auch wirksam geltend machen kann. Wichtig ist aber eins zu sehen, diese ganzen Haftungsbeschränkungen, die es für den Wirtschaftsprüfer gibt und die ganzen Versicherungsmöglichkeiten greifen immer nur, solange der Wirtschaftsprüfer seine Pflichten nicht vorsätzlich verletzt. Und das ist dann im Einzelfall immer die spannende Frage, natürlich auch in jedem Skandal, wenn es mal zu einer Diskussion kommt über eine Pflichtverletzung des Abschlussprüfers, hat er das schuldhaft getan und in welchem Maß hat er schuldhaft gehandelt, das dann nicht nur für die Sanktionierung, sondern auch für die Haftung entscheidend. Aber wichtig ist mir noch mal eins, Herr Ruther, es gibt immer eine Diskussion, müssten Wirtschaftsprüfer mehr haften, damit die Qualität der Prüfung besser wird. Ich sagte vorhin, wir sind ein Vertrauensdienstleister. Und wenn es in der Öffentlichkeit Zweifel daran gibt, dass wir ordnungsgemäß gearbeitet haben, dann leidet unsere Reputation. Und das ist, glaube ich, noch eine viel stärkere Incentivierung für uns, ordentlich zu arbeiten, als alle Aufsicht- und Haftungsregeln, die da möglicherweise hinten dran kommen.
Ja, das kann ich nur genauso unterstreichen. In unserem Thema haben wir gesagt, enthüllen, bewerten, handeln, die Macht der Prüfung. Und da ich diese ganzen Reizwörter schon in den Kommentierungen sehe, will ich sie vorwegnehmen. Fangen wir mal mit dem Enthüllen an. Also die Stichwörter sind René Benko, Signa Holding, Markus Braun, Wirecard, Thomas Mittelhoff, Arcandor, Jürgen Schneider, Immobilienunternehmer Frankfurt, Manfred Schmieder, um auch mal das Schwäbische zu erwähnen, Badische, Flotex in Karlsruhe. So, und da hat ja eher die Öffentlichkeit etwas enthüllt, als die jeweilig zuständigen Wirtschaftsprüfer. Und was kann denn der Wirtschaftsprüfer wirklich enthüllen?
Also das ist eine schwierige Frage, Herr Ruther, warum? Zunächst ist es ja so, wir müssen unterscheiden zwischen Fehlern, die in Abschlüssen vorgenommen werden von den Unternehmen und Unregelmäßigkeiten, die außerhalb der geprüften Abschlüsse stattfinden. Wenn der Abschlussprüfer Fehler in Abschlüssen feststellt, dann wird er sich ja an das Unternehmen wenden und wird dem Unternehmen sagen, hör mal, ich habe einen Fehler aufgedeckt und wenn ihr diesen Fehler nicht korrigiert, dann werde ich, ich unterstelle jetzt mal, der Fehler ist wesentlich, dann werde ich auf diesen Fehler in meinem Bestätigungsvermerk hinweisen müssen und dann wird das darüber der Öffentlichkeit bekannt, dass euer Abschluss fehlerhaft ist. Nahezu in allen Fällen werden die betroffenen Unternehmen in einer solchen Situation den Fehler in ihrem Abschluss korrigieren. Ja. Und damit hat die Abschlussprüfung schon mal eine ganz wichtige Aufgabe erfüllt. Sie hat präventiv bei den Unternehmen, die es gut machen wollen, dazu geführt, dass Fehler vermieden werden. Und wenn doch mal ein Fehler passiert, dann hat sie diesen Fehler korrigiert und der Adressat erhält hinterher einen fehlerfreien Abschluss.
Und die Öffentlichkeit erfährt davon selbstverständlich nichts, was ja auch richtig ist.
Wenn der Fehler korrigiert worden ist. Und
wenn der Fehler korrigiert worden ist
oder wenn man nicht prüfen konnte, wenn man seine Prüfung nicht abschließen konnte, weil das Unternehmen einen nicht in die Lage versetzt hat, die Prüfung abzuschließen, dann reagiert der Wirtschaftsprüfer dann eben mit einer Einschränkung oder gar sogar einer Versagung seines Bestätigungsvermerks, wie wir es zum Beispiel im Fall Adler gesehen haben, als der Abschlussprüfer gesagt hat, hier kann ich meine Prüfung nicht beenden, hier muss ich meinen Bestätigungsvermerk versagen.
Ja, ich meine, das ist ja die schwerste Sanktion oder die größte Kraft, die der Jahresabschlussprüfer hat, dass er sagt, ich kann kein Urteil mehr bilden.
Ja. So, und daneben gibt es, das hatte ich ja angesprochen, die Unregelmäßigkeiten, die sich nicht im Abschluss direkt niederschlagen, wo es dann, ich sag mal, zu Compliance-Verstößen in den Unternehmen kommt, zu einer nicht ordnungsgemäßen Unternehmensorganisation oder zu Gesetzesverstößen, die sich gar nicht auf den Abschluss auswirken. Und darüber informiert der Abschlussprüfer den Aufsichtsrat. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das Sie vorhin angesprochen haben. Ausschließlicher Adressat, es sei denn, der Aufsichtsrat schafft hier keine Abhilfe. Für solche Feststellungen ist dann der Aufsichtsrat und das wird dann in der Regel auch nicht öffentlich bekannt. Es sei denn, wir sind im Rahmen von Sonderprüfungen unterwegs und man hat vertraglich vereinbart. Da haben wir ja praktische Fälle gesehen, dass die Ergebnisse solcher Sonderprüfungen vom Wirtschaftsprüfer veröffentlicht werden dürfen.
Ja, es kommt eine interessante Frage im Chat auf, wenn also etwas berichtet wird an den Aufsichtsrat und der Wirtschaftsprüfer sieht, dass der Aufsichtsrat es nicht abstellt, dann wird die zuständige Behörde informiert. Gibt es dazwischen noch einen Schritt, dass der Wirtschaftsprüfer auf eine Stellungnahme des Aufsichtsrates warten muss, wo er erklärt, warum er es nicht abstellt? Oder überspringt man das in der Praxis?
Nein, also Voraussetzung für die Meldung an die dritte Stelle ist, dass der Aufsichtsrat nicht tätig wird. Also wenn ich jetzt die Unregelmäßigkeit festgestellt habe, den Aufsichtsrat informiere, dann werde ich natürlich abwarten müssen, wie der Aufsichtsrat reagiert. Und erst dann, wenn ich sehe, er reagiert nicht oder nicht in der gebotenen Weise, dann habe ich zu prüfen, ob ich das Ganze an die dritte Stelle herantrage. Ich glaube, das ist auch richtig, denn ich sage mal, wir wollen ja durch das gesamte System eine positive Wirkung auf die Corporate Governance ausüben. Das heißt, Fehler sollten ja primär mal im Unternehmen vermieden und wenn sie entstanden sind, dort auch korrigiert werden, bevor man hier nach dritten Stellen ruft.
Und das hat ja in den letzten Jahrzehnten grundsätzlich in den überwiegendsten Fällen ja auch immer wunderbar funktioniert und war ja auch immer ein gutes Zusammenspiel. Und wenn der Wirtschaftsprüfer selbstbewusst ist, wenn er selbstständig ist, wenn er das Rückgrat hat, wenn er sich so verhält, wie Sie das gesagt haben, dann ist es ein scharfes Schwert. Und dann ist nur die Frage, versagt der Schwertführer, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und deswegen auch meine Frage an Sie, was ist Ihre Meinung? Das ist eher so eine Persönlichkeitsfrage. Warum sind so viele Wirtschaftsskandale und Unternehmenszusammenbrüche in der Vergangenheit passiert, obwohl es einen Aufsichtsrat gab? Weil wir ja jetzt gerade herausgearbeitet haben, das Schwert kann noch scharf genug sein, aber der Schwertführer muss es auch nutzen und verarbeiten. Warum hat es so viele Skandale und Zusammenbrüche gegeben, obwohl diese jeweiligen Häuser alle teilweise doch einen sehr kompetenten Aufsichtsrat hatten? Mindestens nach außen hin von den Kompetenzprofilen.
Also, Herr Ruther, ich würde gerne eingangs sagen, ich glaube nicht, dass es so viele Fälle sind. Wir müssen das hier immer spiegeln an der Grundgesamtheit. Und ich denke mal, insgesamt verfügen wir in Deutschland über gut aufgestellte Unternehmen, die sich anständig verhalten. Das gilt für die Vorstände, für die Aufsichtsräte, für die Prüfer. Es gibt einige wenige Skandale gemessen an dieser großen Grundgesamtheit. Und ja, wir haben in Deutschland, das müssen wir, glaube ich, sagen, und das gilt für alle Beteiligten, das gilt auch für uns als Prüfer, auch wir Prüfer sind nicht fehlerfrei, aber wir haben eben gelegentlich auch Aufsichtsräte, die ihre Überwachungsaufgabe nicht immer in der gebotenen Form wahrnehmen. Ich denke, ein Aufsichtsrat muss seine Rolle auch aktiv ausüben. Er muss sich um die Compliance in den Unternehmen kümmern. Er muss sich, das ist ja etwas, was durch das FISC auch nochmal betont worden ist, das FISC hat die Verpflichtungen des Vorstands für ein angemessenes IKS und Risikomanagement zu sorgen, klargestellt. Und diese Verpflichtung des FISC bezieht sich auf das gesamte IKS und Risikomanagementsystem eines Unternehmens, umfasst also auch zum Beispiel Compliance-Verstöße, strategische Risiken und ähnliche Dinge. Wenn aber der Vorstand verpflichtet ist, sich um diese Dinge zu kümmern, dann muss der Aufsichtsrat im Rahmen seiner Überwachung des Vorstands sich auch Gedanken darüber machen, kommt der Vorstand diesen Verpflichtungen nach? Und ich denke, da haben auch Aufsichtsräte eine sich deutlich weiterentwickelnde Verantwortung. Und dieser Verantwortung müssen Aufsichtsräte auch nachkommen, was sie vielleicht nicht immer in allen Situationen in dem Maß getan haben, wie sie es hätten tun müssen.
Ja, Ja, weil sie wahrscheinlich auch in manchen Situationen auch ein blindes Vertrauen in ihren Jahresabschlussprüfer hatten, vergessen hatten, dass der Jahresabschlussprüfer nur ein begrenztes Thema hatte, was sie vorhin ja auch schon erwähnt hatten, nur dieses IKS-System und Risikomanagementsystem zum Beispiel, was sich auf die Zahlen auswirkt und nicht auf das Allgemeine. Und das Thema wird ja noch verschärft in der Zukunft, wenn wir da mal den Blick nach vorne wagen, mit den neuen ESG-Reporting-Erfordernissen, wo ja ein Teil der Prüfung ganz definitiv bisher vom Gesetzgeber auf den Aufsichtsrat ausgelagert wird und gar nicht in der Verantwortung des Wirtschaftsprüfers ist. Aber bevor wir dazu kommen, lassen Sie mich noch mal zu der Frage kommen. Wer hat denn dann die tatsächliche Macht der Prüfung? Formaliter der Aufsichtsrat als Besteller. Aber die Macht liegt doch eindeutig beim Wirtschaftsprüfer, weil er der Ausführende ist, weil er die Details hat und eigentlich ja nicht für die Verantwortung der Probleme zuständig ist. Er ist ja nur zuständig für die Aufdeckung der Probleme.
Richtig. Also ich würde das im klassischen Modell des Principal Agent Ansatzes so beschreiben: Der Aufsichtsrat ist der Prinzipal und der Wirtschaftsprüfer ist sein Agent, ist sein Instrument. Und was mir ein Herzensanliegen ist, ich glaube, man kann, und es führt uns am Ende nicht weiter, wenn wir immer nur sagen, ja, was muss denn der Aufsichtsrat fragen? Oder was muss der Abschlussprüfer bringen? Ich glaube, beide Seiten, der Aufsichtsrat wie der Abschlussprüfer, haben eine Hohl- und eine Bringschuld. Wirksame Corporate Governance setzt voraus, dass Aufsichtsrat und Abschlussprüfer ganz eng miteinander kooperieren, dass die nicht nur über die Frage reden, ist die Welt weiß oder schwarz, ist es richtig oder falsch, ist es gut oder schlecht, sondern sich darüber unterhalten, wo liegen die Grautöne in der jeweiligen Situation, damit ich als Aufsichtsrat auch ein Gefühl dafür bekomme, welches Risikobewusstsein hat mein Vorstand, welches Compliance-Verständnis hat mein Vorstand. Und dann kann ich hinterher als Aufsichtsrat auf den Vorstand einwirken, das muss ich dann aber auch tun. Und ich kann natürlich auch aus meiner Kenntnis, die ich habe als Aufsichtsrat, über das Unternehmen, über den Vorstand, dem Abschlussprüfer ganz wertvolle Hinweise geben, wo es denn spezifische Risiken geben kann und wo der Abschlussprüfer spezifisch hinschauen soll. Also dieses gegenseitige Geben und Nehmen, das ist etwas, was wir, glaube ich, im praktischen Doing zwischen Aufsichtsrat und Prüfer noch deutlich stärken können.
Ja, das heißt, das braucht eine proaktive Rolle bei der Gestaltung und Verwendung der Waffe Wirtschaftsprüfer. Und da ist der Aufsichtsrat, wie Sie sagen, als Prinzipal gefordert. Und ich glaube, dass viele Aufsichtsräte auch noch nicht sich so bewusst sind, dass sie auch in der Haftungsfrage eigentlich in der ersten Rolle stehen. Sie können sich nicht exkulpieren, dass sie sagen, der Wirtschaftsprüfer hat versagt. Das ist dann schade, wenn das so ist. Aber da Sie der Auftraggeber sind und die oberste Verantwortung haben, sind Sie auch in der Haftungsfrage oben dabei. Aber lassen Sie uns mal vielleicht zwei, drei praktische Hilfen herausarbeiten. Wie kann denn der Aufsichtsrat diese proaktive Rolle gestalten? Hohlschuld, Bringschuld. Wie wirkt sich das in der Kommunikation aus? Sollten das ausschließlich nur die Bilanzausschussmitglieder machen? Was ist mit den restlichen Aufsichtsratsmitgliedern? Geben Sie uns mal zwei, drei praktische Hilfen für einen Aufsichtsrat, damit er besser wird in der Nutzung der Waffe Wirtschaftsprüfer.
Also, da fallen mir gleich eine ganze Reihe von Punkten ein. Dazu gehört zum Beispiel der regelmäßige Austausch. Es darf nicht sein, dass der Aufsichtsrat den Abschlussprüfer nur einmal im Jahr zu seiner Bilanzsitzung dazu holt, sondern eigentlich sollte der Abschlussprüfer an jeder Aufsichtsratssitzung und an jeder Sitzung eines Audit-Committees teilnehmen. Der Punkt, den Sie angesprochen haben, ist, glaube ich, auch wichtig. Am Ende kann der Prüfungsausschuss viele Aufgaben für den Gesamtaufsichtsrat vorbereiten, Aber der Gesamtaufsichtsrat hat eine Aufgabe und ich glaube, dass deshalb auch der Gesamtaufsichtsrat einen regelmäßigen Austausch mit dem Abschlussprüfer braucht. Ein weiteres Thema ist, wann und in welchem Setting spricht der Prüfungsausschuss oder der Aufsichtsrat mit dem Abschlussprüfer? Tut er das immer in Gegenwart des Vorstands? Oder was sich ja in letzter Zeit, finde ich sehr positiv, mehr und mehr einspielt, auch als Wunsch der Aufsichtsräte, kommt es auch mal zu bilateralen Austauschen zwischen dem Aufsichtsrat, Prüfungsausschuss und dem Abschlussprüfer, ohne dass der Vorstand gegenwärtig ist, weil auch das letztendlich Maßnahmen sind, die die Diskussionskultur zwischen Aufsichtsrat und Prüfer fördern. Natürlich soll daraus jetzt nicht eine, ich sag mal, kritische Grundstimmung gegenüber dem Vorstand resultieren. Da muss man, glaube ich, auch aufpassen. Aber ich sag mal, am Ende ist das ja ein Dreiecksverhältnis zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und Abschlussprüfer. Und warum sollen die sich nicht jeweils auch bilateral mal miteinander unterhalten?
Das kann man nur unterstreichen, weil das einfach praktisches Leben ist und das kann nicht das Vertrauen gefährden. So etwas stärkt das Vertrauen. Man muss es nur vernünftig regeln und nicht ad hoc machen. Das ist ja genau die gleiche Forderung, wo man sagt, ein modernes Aufsichtsgremium sollte regelmäßig auch ohne Vorstand und sonstige Unternehmensvertreter tagen. Das ist kein Misstrauensvotum, sondern das ist einfach eine andere Kommunikation, ein Austausch, als wie den Vorstand oder zweite Führungsebene dann dabei ist. Lassen Sie uns mal den Blick nach vorne werfen, weil dass der Wirtschaftsprüfer-Berufsstand sich gewaltig positiv verändert hat, ist ja keine Frage. Aber wir haben ja nun auch viele neue Themen, auch hier das Thema künstliche Intelligenz, wo manche sagen, wir brauchen zukünftig gar keine Prüfer mehr, das macht der Computer automatisch. Das Berufsbild ändert sich aufgrund der neuen Anforderungen, ESG, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, bla und blub. Sie haben noch in den letzten Stunden, hätte ich beinahe gesagt, Ihre letzte Veröffentlichung als IDW-Vertreter hatten Sie letztes Jahr in der WPG zu der berühmt-berüchtigten Empfehlung A5 des deutschen Corporate Governance Codexes veröffentlicht und da meiner Meinung nach ausführlich schon einen Wink in die Zukunft des Berufsstandes gegeben. Können Sie uns mal ganz kurz sagen, was ist diese berühmt-berüchtigte Empfehlung A5 vom deutschen Corporate Governance Codex? Und vor allen Dingen, welche weiteren zukünftigen Entwicklungen in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren erwarten Sie denn in Bezug auf die Rolle des Aufsichtsrats zum Wirtschaftsprüfer?
Wir haben ja im Fall Wirecard gesehen, dass der Fall Wirecard ein, ich nenne das mal, Multiorganversagen war. Wir haben im Fall Wirecard ein Unternehmen vor uns gesehen mit einer, ich glaube, da sind sich mittlerweile fast alle drüber einig, sehr schwach ausgeprägten Governance und vor allen Dingen einer sehr schlecht ausgeprägten Compliance-Kultur. Wir haben als IDW nach dem Skandal relativ zügig ein Positionspapier veröffentlicht. Was sind denn die Lehren aus dem Fall Wirecard? Was kann man denn zukünftig tun? Da war zum einen diese Idee drin, dass der Prüfer gegenüber den dritten Behörden in bestimmten Fällen reden können muss, worüber wir vorhin sprachen. Und darin war zum anderen die Anregung, dass der Vorstand verpflichtet werden sollte, umfänglich für ein geeignetes Compliance-Management-System in den Unternehmen zu sorgen und darüber auch öffentlich zu berichten. Compliance Management System verstanden als ein System, das ein regeltreues, ordnungsgemäßes Verhalten des Vorstands, der Mitarbeiter sicherstellt. Der Gesetzgeber hat dieses aufgegriffen und hat im Aktiengesetz klargestellt, die Organpflichten des Vorstands, ich sprach dies vorhin an, für ein umfängliches, angemessenes und wirksames IKS- und Risikomanagementsystem zu sorgen. Was die Regierungskommission jetzt in der Empfehlung A5 getan hat, ist, sie hat diesen Gedanken aufgegriffen, dass der Vorstand darüber auch in seinem Abschluss berichten soll, damit dem Vorstand nochmal seine Pflichtenlage damit klarer vor Augen geführt wird und vor allen Dingen die Adressaten informiert werden, wie sieht denn das System, das in diesem Unternehmen angewandt wird, aus. Also der Vorstand wird mit A5 verpflichtet, dieses IKS- und Risikomanagementsystem zu beschreiben in dem Detaillierungsgrad, wie das einem Lagebericht angemessen ist. So, und damit schaffen wir natürlich jetzt die Grundlage einmal für den Aufsichtsrat, der kriegt jetzt diese detaillierte Beschreibung, sich damit auseinanderzusetzen.
Und zwar nicht freiwillig, sondern er muss es zur Kenntnis nehmen und muss sich ein eigenes Urteil darüber bilden.
Richtig.
Kann das gar nicht mehr delegieren.
Und zwar ist der Aufsichtsrat dazu gleich zweimal verpflichtet. Einmal muss ja der Aufsichtsrat die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überwachen. Also er muss sowieso gucken, erfüllt der Vorstand seine Organpflichten. Und darüber hinaus hat der Aufsichtsrat ja auch die Aufgabe, den Abschluss zu prüfen. Und wenn der Vorstand im Abschluss ein System beschreibt, das nicht der Realität entspricht, dann müsste ja der Aufsichtsrat einschreiten und müsste sagen, hört mal, hier wird ein System beschrieben, das wir in dieser Form überhaupt nicht haben. So. Und damit hat A5 die Zielsetzung, also insgesamt die Compliance-Kultur in den Unternehmen zu stärken. Jetzt komme ich, dieses Thema haben wir in dem Aufsatz, das ich da mit den beiden Kolleginnen im IDW geschrieben habe, beleuchtet, sehr stark unter dem Blickwinkel Compliance-Kultur. Was wichtig ist aber, das FISC verpflichtet den Vorstand, das gesamte IKS- und Risikomanagementsystem angemessen und wirksam auszugestalten. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich auch die Notwendigkeit für den Vorstand und dann auch für den Aufsichtsrat, sich mit Risiken auseinanderzusetzen, die über Compliance-Risiken hinausgehen. Zum Beispiel mit der Frage, wie bin ich vor einer Cyberattacke geschützt? Zum Beispiel mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Pläne haben wir eigentlich, wenn bestimmte geopolitische Risiken virulent werden? Sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was bedeutet die gesamte Nachhaltigkeitsdebatte? Bin ich in einem Unternehmen tätig, das bislang ausschließlich in braunen Aktivitäten unterwegs ist, und was bedeutet die Nachhaltigkeitsentwicklung denn für meine Fähigkeit, zukünftig ein solches Geschäft noch durchführen zu können? Und das sind, glaube ich, die Themen, mit denen sich zukünftig auch der Aufsichtsrat viel intensiver beschäftigen muss, wenn er die Resilienz eines Unternehmens nachhaltig positiv beeinflussen will. Ja. Und mir persönlich ist vielleicht ein Punkt an der Stelle noch wichtig. Wir reden immer nur über Risiken. Wir müssen auch über die Chancen reden. Ein Vorstand, der bestehende Chancen nicht angemessen nutzt, der erfüllt seine Pflichten auch nicht.
Absolut. Und was vielleicht noch wichtig ist, was man immer so auch gerne vergisst, das, was Sie ausgeführt haben, das müssen institutionalisierte Systeme und Prozesse sein, die schriftlich dokumentiert sind. Das ist nicht ein halbstündiges Gespräch auf mündlicher Basis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Habt ihr ein Risikomanagementsystem? Ja, funktioniert es? Ja, bestens. Gibt es was zu berichten? Nein, prima, nächster Punkt. Sondern das ist etwas, was man auch jederzeit nachlesen und auch selber beurteilen muss. Das
sonst
bringt
könnte der Aufsichtsrat seine Pflicht nicht erfüllen.
Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir hatten in den letzten zwei Talks mit Isabel Hartung und Dr. Ralf Beluser zwar das Thema Digitalisierung als Schwerpunkt, aber beides Mal hat sich ein Wort herausgeprägt, was mir sehr gut gefallen hat: aktives Lernen beziehungsweise Verstehen, Lernen, Krisen erkennen. Und wir reden immer vom Long Life Learning und der Aufsichtsrat sagt, wir machen das auch und manche berichten sogar darüber. Aber was ist denn Ihre Idee jetzt auf die spezifischen Themen in dem Rollenspiel mit Wirtschaftsprüfer-Zusammenhang? Wie kann ein Aufsichtsgremium denn trainiert werden in diesen grundsätzlichen wichtigen Fähigkeiten verstehen lernen? Weil die Inhalte wechseln ja auch dauernd immer.
Also ich glaube, ein guter Aufsichtsrat, und das gilt für uns Prüfer auch, der braucht ein ausreichendes Knowledge, der braucht ausreichende Skills und der muss das richtige Verhalten, das richtige Behavior an den Tag legen. Fangen wir von unten an, er muss kritisch sein. Er braucht Grundlagenkenntnisse, aber er muss vor allen Dingen, und das ist das Thema Knowledge, verstehen, worum es geht. Was heißt das für einen Aufsichtsrat? Ich glaube, es gibt einen Pflichtkatalog von Dingen, die ein Aufsichtsrat beherrschen muss. Aber das ist dann eben nur der Pflichtkatalog. Die Kür liegt dann am Ende aller Tage darin, dass er dieses anwenden kann auf die spezifische Situation des Unternehmens, in dem er Aufsichtsrat ist. Und mein Eindruck wäre, dass wir uns vielleicht in der Vergangenheit alle zusammen viele Gedanken über die Frage gemacht haben, was von diesen Basics muss ein Aufsichtsrat wissen, aus dem Aktienrecht, aus dem Steuerrecht, weiß der Teufel woher. Aber was mir, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, kann er das anwenden in dem Kontext des jeweiligen Unternehmens? Hat der Aufsichtsrat ein Verständnis darüber, für welche Risiken sein Unternehmen besonders empfänglich ist und wo die Entwicklungschancen dieses spezifischen Unternehmens in der Zukunft liegen? Und wenn er das beherrscht, dann wird der Aufsichtsrat, glaube ich, zum ganz wertvollen Sparringspartner, sowohl für den Unternehmensvorstand als auch für den Prüfer.
Weil da schwappt natürlich, was Sie sagen, die sogenannte fachliche Kompetenz, der fachliche Baustein schwappt da ganz stark über in die persönliche Kompetenz, in das Anwenden meiner fachlichen Kenntnisse in die jeweilige Situation. Und das, was Sie vorhin auch schon erwähnt hatten, ich muss in einer Krise auch den Druck aushalten, ich muss schussfest sein. Ja. Der Wirtschaftsprüfer ist das eigentlich gewohnt, weil er permanent immer in einer solchen angespannten Situation arbeitet. Haben Sie einen Tipp als erfahrener Wirtschaftsprüfer und Jahresabschlussprüfer, wie der Aufsichtsrat besser diesen Druck managen kann, dass er falsche oder zu späte Entscheidungen trifft?
Also Herr Ruther, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für uns als Prüfer. Das fängt mit der Frage an, habe ich eine kritische Grundhaltung und geht dann weiter. Ich finde Ihr Beispiel wunderbar. Bin ich schussfest? Bin ich auch bereit, diesen Druck auszuüben? Und ich glaube, ich muss mir eben überlegen, bevor ich Aufsichtsrat werde, habe ich die Fähigkeiten, habe ich die Ressourcen und habe ich auch den Mumm und die Bereitschaft. Nicht immer everybody's darling zu sein. Der Aufsichtsrat in der schönen Wetterphase eines Unternehmens, der hat, glaube ich, ein ganz angenehmes Leben. Aber ich muss wissen, wenn ich Aufsichtsrat werde, dass mein Unternehmen auch mal in eine Situation kommen kann, in der der Wind von vorne bläst. Ja. Und da muss ich mich vorher fragen, ob ich bereit bin, eine solche Situation durchzustehen. Und dann kommen wir wieder zu dem, was Sie vorhin sagten. Warum kommt es zu Skandalen? Ich glaube, weil es durchaus immer mal wieder Aufsichtsräte gibt, die diese Bereitschaft dann nicht in ausreichendem Maße mitbringen.
Ja. Das bringt mich prima zu meinem Schlussgedanken, weil ich habe gerade, die Zeit rennt uns dahin, Herr Professor Naumann, wir könnten noch 3 Stunden über dieses spannende Thema reden. Komme ich auf Sie zurück als Person? Wie wir schon vorhin gesagt haben, auch wenn Sie Ihre persönliche Cooling-Off-Period haben, es dauert nicht mehr lange, da kriegen Sie die erste Berufung in einen Aufsichtsrat, wahrscheinlich in einen Prüfungsausschuss. Und das ist eigentlich mein Lieblingsthema, die eigene Due Diligence vor oder im Rahmen eines möglichen Berufungs- und Bestellungsprozesses, also vor Onboarding. Weil viele Menschen vor ihrem ersten Mandat, sie wollen unbedingt Aufsichtsrat und Beirat werden, völlig egal warum. Und dann haben sie die Chance, sie werden gefragt und dann sagt man sofort, ja, mache ich doch so gerne. Aber Sie haben sicher da eine andere Vorstellung und deswegen meine konkrete Frage. Was sollte ein potenzieller Kandidat sich für Fragen stellen, bevor er Ja zu einer ersten Aufsichtsratsberufung sagt?
Habe ich die Skills?
Jetzt hätte ich gedacht, Sie hätten gefragt, wer ist der Wirtschaftsprüfer? Nein.
Ja, zu dem komme ich gleich.
Die Skills, habe ich die Skills? Ja.
Habe ich das Unternehmensverständnis und habe ich die richtige Grundeinstellung und bin ich bereit, sie zu leben? Und dann natürlich auch die Frage, und ich glaube, das muss sich auch jeder überlegen, wie sieht eigentlich die Kultur in einem Unternehmen aus? Also ich würde zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich irgendwo Aufsichtsrat werden möchte, mir auch dieses Unternehmen anschauen. Und ich würde mich nicht zur Verfügung stellen, Aufsichtsrat in einem Unternehmen zu werden, in dem die Tätigkeit des Aufsichtsrats nicht wertgeschätzt wird oder man die Vorstellung hat, man kann den Aufsichtsrat mit einem leckeren Abendessen dreimal im Jahr zufriedenstellen. Das wäre nicht meine Vorstellung von der Wahrnehmung dieser Aufgabe.
Ja, und das bedeutet natürlich, dass ich als potenzieller Kandidat schon vorher ausreichende Gespräche geführt haben muss, mich vorher bei öffentlich zugänglichen Quellen darüber informiert haben muss, etc., etc. Und was Sie zum Schluss gesagt haben, das kommt immer so in diesen, weil die Frage stelle ich ja oft meinen erfahrenen Praktikern, kommt immer raus, das ist dieses Thema Vertrauen. Also warum hat der Aufsichtsrat, der Vorstand, das Unternehmen Vertrauen in mich, weil sie mich berufen wollen, weil sie mich haben wollen? Und andersrum, welches Vertrauen habe ich in die schon vorhandenen Aufsichtsgremienmitglieder, in den vorhandenen Vorstand und vielleicht bei einem Familienunternehmen auch zu den vorhandenen Eigentümern? Weil nur wenn das auf beiden Seiten funktioniert, wahrscheinlich auch eine fruchtbare Arbeit herauskommt. Herr Professor Naumann, wir sind am Ende. Da kommen müssen Sie immer noch zwei klassische Fragen, müssen meine Gäste über sich ergehen lassen. Das erste ist, was war Ihrer Meinung nach ein positiver oder negativer Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Ist Ihnen da irgendetwas besonders positiv oder negativ aufgefallen?
Ich glaube, das ist eher ein latentes Thema aktuell. Ich glaube, wir alle verfolgen sehr aufmerksam den Prozess in München um Wirecard. Wir schauen uns an, wie sich jetzt die Aktionärsklagen entwickeln. Wir warten darauf, ob der Abschlussprüfer die Feststellungen der APAS akzeptieren wird. Wir sind gespannt, ob wir vielleicht noch mal was erfahren darüber, was die APAS dem Abschlussprüfer im Konkreten vorwirft. Also das sind die Dinge, die aus meiner Sicht im Moment die Leute umtreiben. Der Dieselskandal kann noch mal kommen, die Winterkorn-Geschichte ist latent unterwegs. Das sind, glaube ich, im Moment die großen Dinge.
Ja, ich glaube, im Zusammenhang des heutigen Themas, für mich ist immer noch eine spannende Frage, die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten bei der Prüfung der neuen Nachhaltigkeitsinformation. Weil zu Recht der Wirtschaftsprüfer Berufsstand versucht, die Verantwortung wegzuschieben, weil sie sagen, sie können das nicht in aller Tiefe und aller Gewissheit erfüllen. Und auf der anderen Seite der Aufsichtsrat als solches hoffnungslos überfordert ist, der kann es auch nicht selber machen. Also hier muss eine doch noch klarere, meiner Meinung nach, Abstimmung und Abgrenzung erfolgen, damit egal auf welcher Seite, Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsrat oder gar Öffentlichkeit, nicht irgendeine Erwartungslücke entsteht, wo dann hinter alle überrascht sind, dass sie sagen, ja, das steht doch da, aber es ist doch nicht die Realität. Herr Professor Naumann, die letzte Frage ist ja eigentlich eher nur eine Aufforderung für einen Schlusssatz. Was für einen kurzen Schlusssatz geben Sie uns mit, wo wir uns am Wochenende noch an dieses tolle Gespräch von heute erinnern und sagen, Mensch, da muss ich nochmal reinhören und mir das nochmal anschauen. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit?
Den Appell 1, Aufsichtsräte, bleibt wachsam. Den Appell 2, nutzt den Abschlussprüfer, er ist der Einzige. unabhängige Begleiter, den der Aufsichtsrat hat. Und wenn ich darf, Herr Ruther, würde ich gerne zu dem Thema Nachhaltigkeitsprüfung an der Stelle einen Satz sagen. Die Nachhaltigkeitsprüfung gehört in die Abschlussprüfung und wir Wirtschaftsprüfer sind auch bereit, uns dieser Aufgabe zu stellen. Wir sind da vollkommen einer Meinung und wir warten alle mit großem Interesse auf den Gesetzesentwurf zur Umsetzung der CSR-Richtlinie.
Ja, also zusammengefasst, der Aufsichtsrat soll den Wirtschaftsprüfer als scharfes Schwert nutzen für seine Pflichten und dabei aufpassen, dass er sich nicht selber schneidet. Herr Professor Naumann, recht herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ganz herzlichen Dank an Sie und an die Zuhörer. Alles Gute.
Vielen Dank. Und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuschauer und Zuhörer. Weitere Informationen finden Sie selbstverständlich auf der Homepage des IDWs. Die sogenannte A5-Empfehlung und den Artikel von Herrn Professor Naumann kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Den sollten alle Aufsichtsräte gründlich mindestens einmal lesen. Weiteres Lesefutter natürlich bei der Directors Academy Homepage, auf meiner Homepage. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. In bereits 2 Wochen geht's weiter. Am 21. März um 17 Uhr haben wir ein ganz großes Thema, und zwar mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Hessens, Professor Dr. Roland Koch, zum Thema geopolitischer Scharfsinn des Aufsichtsgremiums, aktuelle Herausforderungen für Beirat und Aufsichtsrat. Ich freue mich, Sie alle wiederzusehen und wiederzuhören. Schönen Abend. Kommen Sie alle gut nach Hause. Danke nochmal, Herr Professor Naumann.
Wir schauen.